Herzlich willkommen zum Podcast «Shanti Shanti». Mein Name ist Melanie Stalder und wir heute vis-à-vis Bruno Dietzicker. Er ist schon fast ein Urgestein in der Schweizer Yoga-Landschaft, denn er hat sozusagen das Ashtanga-Vinyasa-Yoga in die Schweiz gebracht, damals in den 90er Jahren. Und was es bedeutet, ein Yogi zu sein, dem wollen wir heute auf den Grund gehen. Und ich freue mich sehr, ist der Bruno heute bei mir zu Gast. Danke auch dir fürs Zuhören. Und falls dir der Podcast gefällt, lass mir doch bitte 5 Sterne da und du ihn abonnieren. Kannst ihn auch weiterempfehlen. Das hilft, dass der Podcast ein bisschen bekannter wird. Jetzt aber viel Vergnügen und Inspiration mit dem Gespräch zwischen mir und dem Bruno. Herzlich willkommen, lieber Bruno. Schön bist du bei mir im Podcast «Shanti Shanti».
Danke für die Einladung. Freue mich.
Und ja, ich habe natürlich ein paar Fragen. Das erste Mal, heute ist ja Vollmond. Ist dir das bewusst? Spürst du den Mond?
Ob ich ihn spüre?
Ja.
Dass ich vielleicht schlechter schlafe.
Ah, so.
Sonst nicht wirklich.
Ja.
Also, man sagt ja vom Yoga, dass man hat mehr Energie, gerade im Ashtanga Vinyasa Yoga, dass man dann nicht so praktizieren soll, wegen Verletzungen und so. Ich spüre das nicht. Wenn du regelmässig Yoga praktizierst, ist die Energie sowieso täglich anders. Also von dort her, nein, ich spüre den Mond nicht wirklich. Eben außer vielleicht zu hell im Schlafzimmer, obwohl ich alles abdunkelt habe. Aber nicht so, wie viele sagen, dass sie den Mond spüren. Ich glaube, es sind ihr Frauen anders unterwegs als wir Männer. Schon wegen dem Zyklus und
mehr Energie, oder? Also es ist einfach mehr Energie, aber es hat mich jetzt wundern genommen, ob du das vielleicht auch wahrnimmst.
Also ich fühle mich super. Ich habe Yoga gemacht, 2,5 Stunden und eine super Energie gehabt. Bin aber gestern wandern. Ich dachte, wenn ich heute mit dir ein Interview mache, gehe ich gestern wandern bei dem schönen Martini-Sommer. Und dann bin ich in Bergen. Und aber gestern bin ich nicht so zu weit in den Bergen. Ein bisschen Elefantenbike gehabt. Und heute war tatsächlich super Energie am Morgen. Ob das der Mond ist oder nicht, ich kann es nicht sagen.
Also du glaubst nicht an Zufälle?
Mal, es fällt dir zu. Irgendetwas fällt dir zu. Aber jetzt der Mond ist ja nicht ein Zufall. Der Mond ist ja ein Zyklus.
Aber und, dass wir jetzt heute das Interview eben zusammen gerade haben, an Vollmond. Das habe ich ja nicht geplant.
Ich habe aufgehört zu glauben vor Jahren nach meinen 2 tiefen Erlebnissen. Ja. Weil Glauben heisst nicht Wissen. Mhm. Und ich bin interessiert an Wissen und letztendlich das Wissen loszulassen, um hoffentlich die Weisheit erfahren erleben zu dürfen. Weil dort ist alles klar. Also in dem Sinn, früher hatte ich das noch gehabt, aber es ist schon lange weggefallen.
Ja. Du hast gerade erzählt von deinen 2 Erlebnissen. Ich habe schon andere Podcasts gehört, wo du darüber erzählt hast. Du musst jetzt auch nicht in die Tiefe gehen, aber vielleicht nochmal, du warst ja sehr jung gewesen und du hast etwas erlebt, was die wenigsten Menschen erlebt haben. Wie würdest du das heute einordnen, in Sicht auch auf die Yoga-Philosophie? Und was hat das mit dir gemacht?
100% lebensverändernd. Wenn das Leben von schwarz zu weiß, von voller Angst, das Leben voller Angst, bis ich das zuerst mal erlebt habe, zu totaler, bedingungsloser Liebe. Also wirklich 100% anderes Leben. So nach dem ersten Erlebnis. Genau.
Und es ist ja dann nochmal vorgekommen, gell? In der Stille.
Also es war beides mal in der Stille, ja.
Und ja, möchtest du vielleicht etwas darüber erzählen? Also ist es wie etwas, was du auch noch gerne nochmal erleben willst? Oder ist das nochmal ein Ziel? Oder würdest du auch eben einordnen als Erwachen im heutigen Leben?
Beide sind aus der Stille raus gewesen. Zuerst mal im Wald gelebt in den USA mit 20,5 Jahren. 6 Monate Stille, kein Wort reden, kein Mensch treffen. Und dort habe ich dann 2 Wochen, Tag und Nacht, als erlebt. Eben das, wo du sagst, erwachen, ich würde es tatsächlich so nennen. Ist zwar nur ein Wort, aber definitiv das große Erwachen. Und 4 Jahre später als ordinierter buddhistischer Mönch in der Theravada-Tradition, auch Schweigetradition. Das ist eigentlich das, was Goenka dann mit 10 Stunden im Westen gebraucht hat von Burma. 10 Stunden Vipassana. Meditation, da redest du auch nicht, eine Schweigetradition. 6 Monate sitzen, 20 Stunden am Tag, auch in der Stille. Genau das gleiche nochmal erlebt wie 4 Jahre zuvor. Und das ist tatsächlich das große Erwachen. Und das sind die zwei Erlebnisse, die tatsächlich mein Leben 100% quasi umgekehrt haben. Von zutiefst unglücklich, voller Angst, voller Leid, voller Schmerz. Im Yoga genannt Dukkha, negative Space. Und nachher ist das komplett anders gewesen, nach dem Erlebnis. Ist das wie weg, weg gewesen. Und ich habe komplett neues Leben dürfen erleben. Genau. Beides Mal, wenn ich gesagt habe, der Stille, beides Mal das grosse Erwachen. Ja. Und das ist wahrscheinlich das, was dann die meisten heutigen Yoga-Lehrerinnen, Yoga Fachpersonal, ich sage es bewusst, Fachpersonal, so fehlt, weil es ist tatsächlich leider, leider Gottes viel zu selten, dass Menschen das erfahren.
Du erwähnst ja auch immer, dass du Yogalehrer geworden bist, aber aufgrund, dass du möchtest die Leute auch ein bisschen dorthin führen. Und du bist ja einer der Ersten gewesen, wo zum Beispiel in Zürich auch Yoga unterrichtet hat, gell? Wann ist das gewesen? Ist das vor 30 Jahren gewesen, oder ist das?
Oh, bin ich zurückgekommen. Yogaschule in Irland vom 92 bis 97. Da bin ich 1,5 Jahre zurück auf Indien, ein Studium abschliessen. Also 98, ja stimmt, September 98 bin ich zurückgekommen. Dann habe ich Yoga-Unterricht in Zürich, nachdem ich in Irland sehr erfolgreiche Schule geführt habe. Und habe zuerst im Schlafzimmer unterrichtet bei mir. 5 Übungen, zuerst eine Klasse am Abend, dann 2 Klassen, jede Klasse immer 2 Stunden. Habe den Futon gerollt, habe meinen Shiva-Tempel abgebaut und habe den ganzen Raum frei gemacht, jeden Abend. Und mein Privatzimmer aus. Und dann im Mai, 1. Mai, weiss ich noch, 1999 ist das gewesen, habe ich dann hinter dem Opernhaus an der Dufourstrasse Yogaschule eröffnen unter dem Namen Yoga Works. Ja, und dann habe ich dann quasi von dem einen Moment auf den anderen eigentlich nur noch Morgen, Mittag, Abend Yoga unterrichtet, Wochenend-Workshop gegeben, Retreats gegeben. Der ganzen Welt immer noch damals, bin ich noch weltweit unterwegs gewesen, auf allen Kontinenten, immer auf Einladung. Und wieder zurückgekommen, vielleicht bin ich 7 Monate dann da gewesen, in dieser Schule in Zürich und 5 Monate haben andere Lehrer. Und 7 Lehrerinnen gesehen, die mich dann vertreten haben, während ich weg bin, habe ich das angefangen im 99, am Tag der Arbeit. Vielleicht ist es, wie gesagt, wie du es meinst, ein Zufall gewesen. Habe ich gefunden, ja, wenn es Arbeit soll geben, nur so gern. Wenn es so soll, einfahren und boomen wie in Irland, nur so gern. Tatsächlich daran glaubt. Mehr oder weniger Shiva überlassen, weil ich dachte, in der Schweiz macht ja niemand Yoga. Da sind alle am Arbeiten, von morgen früh bis Abend, und da macht doch niemand Yoga. Da wird nie jemand kommen. Und während dieser Zeit zwischen September 98 und Mai 99 bin ich in 3 verschiedenen Fitnesscenter, mit 2 Deutschsprechenden und einem Englischsprechenden, so für Expats. Und ja, hat eine Liste nur gegeben und gefragt, wer würde Jahresabo und Halbjahresabo lösen bei mir anstatt im Fitnesscenter. Und die Liste war schon so voll gewesen, dass ich es dann getraut habe zu machen hinter dem Opernhaus. Du kannst dir vorstellen, die Miete dort an der Dufourstrasse, Prime Location in der Schweiz, nicht ganz billig gewesen. Aber ich habe es dann trotzdem gewagt und ja, bin sicher ein Pionier gewesen, nicht ein Yoga-Pionier in dem Sinn. Es hat sicher Leute, Personen gegeben, Menschen gegeben, vor allem Frauen, die Yoga unterrichtet haben. Aber nicht als Yoga-Schule in dem Sinn, wo ich die ganze Zeit, wenn es Fitnesscenter offen ist und Klassen anbietet und Wochenend-Workshops gibt und sicher nicht in dem Ausmaß. Genau.
Hättest du damals gedacht, dass Yoga eigentlich so boomt, wie es ja heute der Fall ist? Heute hat es ja jeder Straße fast in Zürich schon ein Yoga-Studio.
Genau. Ja, das ist ein kleines Problem. Ich habe das Gefühl, ich habe das ein bisschen ausgelöst mit meiner Schule in Zürich. Also ist es so in Irland. Also ich habe schon gedacht, dass es könnte boomen. Aber wie gesagt, vorher in der Schweiz habe ich gedacht, du, das ist alles, was ich gemacht habe im Leben. Durch die zwei Erlebnisse, die ich hatte, plus 8 Jahre Studium in Indien, bin ich in die Schweiz gekommen letztendlich. Und ich weiß noch, meine Mutter hat gesagt, so, und jetzt machst du etwas Richtiges. Jetzt lernst du noch Akupunktur, sonst kannst du ja nicht davon leben. Und ich habe gewusst, dass ich mehr als gut leben in Irland. Und habe dann gedacht, ich muss es wagen, weil das Einzige, was ich wirklich zutiefst kenne, ist Yoga. Also ist es das, was ich machen muss, weil das ist meine Berufung. Es ist nicht ein Beruf, es ist eine Berufung. Da bin ich ja mehrmals gerufen worden, das zu unterrichten. Mehrmals aufgefordert worden, fast zu unterrichten. Ich habe mir gesagt, nein, nein, Yoga ist etwas, was ich für mich mache. Das kann ich sicher nicht unterrichten. Das ist eine Lebensart, eine Lebensweise, die ich für mich mache. Aber irgendwann ist es dann klar gewesen, dass ich das auch in der Schweiz machen möchte. Und habe natürlich auch gewisse Angst gehabt, dass es nicht funktioniert. Aber als ich dann die Listen hatte von diesen Fitnesscentern und dann auch Zeitungen gekommen sind und jene Interviews und ich weiß gar nicht, woher die gekommen sind, habe ich dann gefunden, ja, ich mache es. Und da habe ich so viele Buchungen gehabt, dass ich die Leute gar nicht unterbringen konnte. Also ich habe, bevor ich angefangen habe, eigentlich jede Klasse voll gehabt. Und dass es also so wird einfahren, von dann an habe ich es auch geglaubt. Ich habe gedacht, das ist ja gleich wie in Irland. Damals habe ich tatsächlich einen Boom ausgelöst. Und ja, von dort her, dass es so einen Boom wird geben, mir kommt es manchmal vor, über die Schweiz, auf Deutschland, auf Europa, über die ganze Welt. Wobei die USA hat ja schon lange Yoga gehabt und Australien auch. Als Glück früher, als es da jetzt nicht früher, als es angekommen ist. 1954 war es, wo Bhikkhu Sayengar auf die Stadt gekommen ist. Aber das Yoga ist vielleicht eher noch als Yoga unterrichtet worden, als das Yoga, das heute unterrichtet wird. Es hat sich leider ziemlich verwässert. Das, was heute unter Yoga angeboten wird, hat mit Yoga heute vielleicht wenig oder oftmals gar nichts mehr zu tun mit Yoga. Ist dann eher vielleicht Stretching, man macht ein paar Asanas. Mir kommt es manchmal ein bisschen vor, als wäre es mehr Turnverein Freienbach oder Bönigen. Ein bisschen Stretching unter dem Namen Yoga. Aber dass man tatsächlich Yoga als Yoga anbietet, wo von der Peripherie in die Tiefe geht, da bin ich ziemlich enttäuscht heutzutage, weil ich das Gefühl habe, das findet leider fast oder gar nicht statt. Aber dass es so einen Boom wird geben, ich habe gar nicht wirklich darüber nachgedacht, ob es einen Boom gibt oder nicht. Es war einfach meine Berufung, es ist einfach das, was ich liebe zu machen. Ist das, was ich, Talent, wo mir mitgegeben worden sind und ja, die Erfahrungen, die ich durfte haben, die zwei, nämlich zu dem gemacht, wo ich bin und dann ist es irgendwann klar gewesen, das ist das, was ich muss machen, damit ich mich verwirkliche. Wie Jung würde sagen, Individuation, oder? Aber ich bin jetzt kein Jungexperte, aber dort tätig gewesen, wo du dein Talent kannst so einbringen, weil du genau für das auf die Welt zurückgekommen bist, dass dir nicht nur, und ich nenne es jetzt Gott hilft, was immer Gott soll sein, ist ja nur ein Begriff. Und dann hilft dir nicht nur Gott, sondern die ganze Welt, alle anderen Menschen dabei. Wenn das das ist, was du sollst machen, schliessest du quasi eine Tür und 10 neue Türen öffnen sich dann.
Ist das dann fast Dharma?
Das ist Svadharma, genau. Svadharma, dein eigenes Dharma. Manipura-Chakra-Thema. Also, für was bist du gekommen? Deine Talente entdecken. Dharma ist universelle Weltengesetz. den wir alle unterstützen. Und Svadharma ist für das, wo du gekommen bist, entdecken, umsetzen. Und aus dieser Angst heraus, dass es vielleicht eben nicht klappt, im Manipura-Chakra, ins Herz-Chakra, Anahata, in die Liebe kommen. Das ist wieder der Weg vom Kopf ins Herz, ist eigentlich der vom Manipur unten rauf, ins Anahata, in die Bedingungslosigkeit, in die Erwartungslosigkeit, in die pure, reine Liebe. Das ist eigentlich der Yoga-Weg. Aber das hat mit Svadharma zu tun, genau.
Und was ist jetzt deiner Meinung nach der grösste Irrtum von der Yoga-Szene heutzutage?
Ja, eben, dass die meisten sogenannten Lehrerinnen glauben, sie unterrichten Yoga. Und sie machen sicher etwas Sinnvolles. Sie unterrichten meist Asanas. Das ist ja sehr gut. Das ist ein sehr wichtiger Teil vom Yoga. Aber es ist halt nur Peripherie. Und ja, mir bleibt leider manchmal der ganze Rest auf der Strecke. Aber es ist natürlich auch verständlich, weil wenn du selber nicht tiefe Meditationserfahrungen hast dürfen machen, wie sollst du etwas unterrichten, das du gar nicht kennst? Das ist ein kleines Problem. Und von dort her ja, wünschte ich mir, dass es viel, viel mehr Lehrerinnen hat, wo eben Menschen probieren abzuholen, selbstverständlich über Asanas, aber dann auch mit Pranayama. Oder, um den Geist wirklich zur Ruhe zu bringen, in Pratyahara wirklich den Sinnen die Nahrung entziehen, aber nur im Außen, die Sinne schärfen, damit wir lernen, nach hinein zu schauen. Und dann passiert aber bei den meisten ein Problem, wenn sie nach hinein schauen, verstricken sich, sind Gedanken, Bilder im Kopf, Gefühle, Emotionen, sie verwickeln sich, sie identifizieren sich damit und glauben zu meditieren. Sie denken dann, sie meditieren, aber sie denken ja. Und das ist genau das Problem. Viele verwechseln das Werkzeug vom Yoga mit dem Endzustand vom Samadhi selber. Das ist, wenn du ein Haus baust, du kannst ja nicht sagen, wenn der Bagger vorfährt, das ist das Haus. Der Bagger macht mal den Aushub und der baut das Fundament. Das ist im Yoga Yamas Niyamas. Und sicher kennen alle Lehrer die Yamas Niyamas in der Theorie, aber ich kenne einige, die sagen, die interessieren mich gar nicht gross. Da sage ich, ja, aber wenn das Fundament nicht verhebt, dann wird der Yoga nie können fruchten. Und wenn es dann eben sitzen oder liegen, Meditationstechnik im Sitzen oder Liegen ausführen, dann verstricken sie, verwickeln sich sie ihre eigenen Gedanken, Bilder, wie ich vorhin gesagt habe, und die Identifikation mit dem verändert null und nichts. Null um nichts. Und sie glauben dann, sie meditieren, sie glauben aber eben nur. Aber sie wissen, dass sie gar nichts anderes machen als 24 Stunden sonst im Alltag. Und wenn natürlich nicht einmal entdeckt hast, wie kannst mit dieser Situation umgehen, wie das Werkzeug von der Meditationstechnik, wo noch lange keine Meditation ist, leider, anwenden, dann bleibt es halt eben beim Asana. Und Pranayama, die meisten kennen Pranayama eben gar nicht. Will
Ja, denkst du nicht, dass es wie auch die verschiedenen Koshas braucht? Also vom Grobstofflichen kommt man ins Feinstoffliche. Also dass es wie auch der natürliche Weg ist, dass man vielleicht erst eine starke Asana-Praxis, man könnte es jetzt auch einfach Fitness nennen oder du sagst Stretching, zuerst, das ist so die erste Tür oder, zum Yoga und dass es dann automatisch dazu führt, dass man immer tiefer wird. Also ich kenne das von mir. Ich bin nach meinem ersten, also ich habe Yoga angefangen praktizieren. Nachher habe ich ein paar Jahre später die erste Ausbildung gemacht. Ich wollte mehr wissen. Ich bin in Indien, ich bin viel in Indien. Ich konnte verschiedene Sachen ablegen, ohne dass ich das wollte. Ich kann mich noch erinnern, ich habe früher geraucht und irgendwann habe ich so viel Pranayama gemacht, dass ich fand, es geht nicht mehr. Meine Lunge hat reagiert. Also ich musste husten. Weißt du, dass es wie so ganz ein natürlicher Weg ist, aber einfach auch viel Zeit, also Jahre braucht. Und dass das schon auch im heutigen Kontext möglich ist. Und ich muss auch sagen, ich selber unterrichte auch Pranayama und ich kenne viele, die auch Pranayama oder Philosophie unterrichtet oder Meditation. Es ist halt einfach heutzutage die Stunde, ich weiß, deine Stunden sind relativ lang, also wir machen ja bei dir 5 Stunden zum Beispiel im Workshop oder du machst, hast erzählt, du hast nämlich 2 Stunden. unterrichtet und die meisten sind ja heute 90 Minuten, oder?
Ja, absolut. Ich meine, du hast natürlich recht. Das ist ja ein Stufensystem. Also es gibt verschiedene. Es gibt vierstufige, es gibt fünfstufige, sechsstufige, siebenstufige, achtstufige, zehnstufige, zwölfstufige, fünfzehnstufige Yoga, Stil, Schule, Richtige. Und die bekannteste ist ja, wie du selber weißt, Ashtanga-Yoga. Nicht unbedingt Ashtanga-Vinyasa, das ist etwas anderes als Ashtanga-Yoga. Der achtstufige oder achtgliedrige Pfad. Und jetzt ist eben Yamas Niyamas als Fundament und Asanas, von denen du jetzt geredet hast. Natürlich kann dich das irgendwo hinführen, wo du dann mehr Interesse hast und dich öffnest, weil du merkst, es macht nicht nur etwas, sondern sehr viel mit dir. Darum Asanas ganz ein wichtiger Teil, unbestrittenermaßen so. Ich meine, der Hauptteil in meiner Klasse ist ja nach wie vor Asanas. Du kannst ja den Leuten nicht Meditation unterrichten. Das ist etwas, was entsteht, wenn sie jahrelang das Werkzeug richtig anwenden und dann, wenn sie es am wenigsten erwartet können, vielleicht einmal dort hineinfliessen. Es geht ja nur durch Erwartungslosigkeit. Weil, wenn es du willst, dann kommen wir vielleicht auch später noch dazu, dann klappt es eh nicht. Das wäre auch Clash, als magisch möchte ich haben, magisch nicht, möchte ich nichts damit zu tun haben. Raga, Dvesha, Gegensatzpaar, Gier und Hass. Aber vielleicht kommen wir später noch zu dem, wenn wir Zeit haben. Und das ist ein Stufensystem. Pranayama heisst eigentlich Prana, oder? Das ist eine bioplasmische Lebenskraft. Und Ayama, quasi ausdehnen, verlängern. Eigentlich wird es korrekterweise genannt Kumbhaka. Kumbhaka. Und das ist, wie du weißt, die Atemrückhalt. Zuerst einmal noch Einatmung, dann noch Ausatmung, in einem gewissen Verhältnis. Letztendlich ist Kumbhaka die Atemstille, ohne dass Einatmung und Ausatmung gemessen werden kann, entscheidend. Und dorthin kommt natürlich niemand, den ich kenne im Westen. Weil da musst du jahrelang täglich praktizieren, um das autonome Nervensystem, also das vegetative Nervensystem, quasi zu trainieren, das ZNS, Zentralnervensystem, kann übernehmen, willentlich, deinen Atem, weil ja über die Medulla oblongata reguliert wird automatisch, dass das nicht gefährlich wird und keinen Schaden verursacht. Und du willst in das Kumbhaka, in den Atemstille, musst du täglich so viel praktizieren, dass das gar nicht möglich ist. Und es ist eben Kumbhaka-Atemstille. Und wieso ist Pranayama so wichtig? Weil wenn du nach Ausatmung eine Atemstille hast, dann haben wir beide Kumbhaka, dann kannst du gar nicht denken. Das ist Denken unmöglich. Und das ist ja der Zustand, den man noch Kevala Kumbhaka nennt, der automatisch entsteht nach Jahren von Kumbhaka, wo du nicht mehr ein- und nicht mehr ausatmest, aber gesünder lebst als je zuvor, klarer lebst als je zuvor, fokussierter lebst als je zuvor, wo keine Ein- und Ausatmung mehr messbar ist. Und dann flüssest du sehr schnell in einen Zustand von Dharana und vielleicht sogar Dhyana, Meditation. Und nur schon das macht niemand. Und darum ist Meditation ein Prozess oder ein Zustand von der Meditation zu erreichen für uns so unglaublich schwierig, weil wir die Werkzeuge gar nicht können einsetzen können, so wie es der Yoga eigentlich beabsichtigt. Natürlich können wir ein bisschen schnaufen. Und das tut uns gut. Das tut uns gut, also das verändert die Physiologie in uns. Das verändert vieles in uns. Das ist alles sehr positiv. Aber es ist halt in meinen Augen nicht wirklich Yoga. Weil es ist alles auf einem sehr oberflächlichen, nicht tiefen Niveau. Und nochmal eines, das ist weder gut noch schlecht. Ich sehe einfach, leider für mich, ich wünschte mir, dass jeder Mensch, wo unterrichtet oder ins Yoga kommt, darf in die Tiefe gehen und die Erfahrung machen vom sich selbst erkennen. Wer bin ich? Was bin ich? Die Wesensidentität, die wahre Natur zu entdecken. Das ist eigentlich die Absicht, wieso ich Yoga unterrichte. Und ich sehe einfach, dass es kaum oder fast nicht oder gar nicht passiert. Und darum rede ich von, finde es eigentlich schade, dass der grösste Irrtum, auf deine Frage zu kommen im Yoga, ist, dass die meisten glauben, heute, die Werbung springt da sogar drauf, Yoga gleich Asana oder Yoga gleich Entspannung, das stimmt natürlich beides. Asana ist ein wichtiger Teil und es soll entspannen, damit die Energie besser fließt. Aber Yoga ist nicht Wellness. Aber so wird es eben heute angeboten als Wellness. Das ist nicht schlecht, das ist ja gut. Man macht etwas Sinnvolles, man macht etwas Gutes, es geht den Leuten besser, es geht den Menschen besser, ist alles wunderbar. Aber es geht nicht wirklich auf den Zustand vom Yoga zu. Wie Patanjali gesagt hat, Yoga ist Citta Fritti Nirodha. Yoga ist der Zustand, in dem die Denkbewegungen des Geistes zum totalen Stillstand gekommen sind. Selbst Zen-Mönch am Rindermarkt, was der noch gegeben hat, wo täglich seit 20, 25 gesessen sind, wo ich gefragt habe, was passiert, haben gesagt, ja, da kommen Gedanken. Sag ich, hang schon noch, ja, es ist ganz schwierig, Gedanken zu stoppen. Sag ich, es gibt einen Weg, aber man muss den natürlich kennen, den Weg. Zumindest das Werkzeug muss man kennen. Und wie wende ich das an, damit ich in die Gedankenstille komme? Weil wenn ich es will, wird es definitiv nicht passieren. Weil dann wieder Raga Dvesha Gegensatzpaar aktiv ist. Ja, das Paar von der Mutter, von der grossen Unwissenheit, der Video, wer und was wir sind. Oder darum identifiziert sich der Mensch mit dem, was er hat, mit dem physischen Körper, den Gefühlen, Gedanken, Emotionen und schon mit dem, was er ist. Aber er kann sich auch gar nicht mit dem identifizieren, was er ist, wenn er es noch nie erfahren hat. Er müsste ja daran glauben, aber er hat es nicht erfahren. Also ist es eigentlich gar nicht möglich, sich mit dem zu identifizieren, mit dem, wo man ist. Weil man kann ja gar keine Ahnung haben, was das könnte sein.
Aber das ist ja vielleicht auch gut, oder?
Das ist gut,
Also,
dann hat man keine Idee, vielleicht keine
genau.
Vorstellung, kein Konzept, natürlich.
Und
Aber,
trotzdem bleibt man neugierig.
Entschuldigung.
Trotzdem bleibt man neugierig. Weil
Trotzdem
Yoga gut tut.
neugierig.
Ja.
Neugierig, auch neugierig, ja, hoffentlich. Das ist ja wichtig, die Neugier. Neugierig und immer wieder staunen. Wie ein kleines Kind. Neugier und staunen. Wenn wir das verlieren, wird es schwierig.
Meine
Genau.
Frage ist jetzt auch gerade, die so auftaucht. Aber du hast zweimal so tiefgehende Erlebnisse gehabt. Jetzt meine Frage, jetzt ist viel Zeit seither vergangen. Wo würdest du das einstufen? Würdest du das einstufen als Weg zum Erwachen? Oder wo tust du das persönlich einordnen? Und die andere Frage ist, möchtest du das nochmal erleben und was machst du, dass du das nochmal erlebst oder dass du quasi deinen Weg als Yogi weiter kannst gehen?
Ja, das ist ganz sicher das erste Mal das grosse Erwachen gewesen, oder? Das ist die hundertprozentige Klarheit. Entschuldigung. Die unglaubliche, unaussprechliche, was soll ich sagen, Glückseligkeit. Du hast die goldene Aura um dich herum, du hast ein scheint weh, es strahlt aus deinem Herz so hell wie 10.000 Sonnen. Du hast das, was wir nennen, der heilige Schein, das ist auch nur die Aura, die es rausstrahlt überall. Das habe ich ja zweimal erlebt. Als 20-halbjährig im Wald, in den USA, in Wyoming, wo ich gesessen bin. 6 Monate bin ich gesessen, ohne ein Wort zu reden, ohne Menschen zu treffen. Das ist natürlich das grosse Erwachen. Das ist das Einzige, was ich wirklich weiss im Leben. Sonst weiss ich eigentlich nichts. Nur von meinem Standpunkt aus betrachtet, glaube ich, es ist so, das ist nicht so, wie das bei jedem Menschen der Fall ist. Aber das ist das Einzige Klare, wo ich sagen kann, das ist. Und das Gleiche habe ich nochmal erlebt als buddhistisch ordinierter Mönch, 4 Jahre später, genau das Gleiche. Und bin dann natürlich bin dann so perplex gewesen, dass ich das in der Vipassana, also in der Theravada-Tradition, also Hinayana-Buddhismus in Sri Lanka, wo ich gesessen bin, 20 Stunden am Tag, dass ich genau das Gleiche durch die buddhistische Tradition, was sie dort Tausende gibt, nochmal erleben darf. Und bin natürlich dann zum Meister und alles mit ihm probiert herauszufinden, was ich erlebt habe, durch welche Stadien das ich bin, durch welche Prozesse das ich bin. Bis zu einem gewissen Punkt haben wir das können eruieren und er hat mir dann können sagen, auf welcher Stufe ich das erlebt habe. Und hat mich nachher auf Burma geschickt, um das Hauptkloster in Burma leiten. Das habe ich dann gemacht, 2,5 Monate. Und diese zwei Erlebnisse sind eigentlich die einzigen zwei, wo hundertprozentige Klarheit da ist, wo du siehst, wer du bist, was du bist. Dir wird ganz klar, was du eben nicht bist. Und natürlich wird man das immer wieder erleben. Also wenn das einmal erlebt hast, das ist schon so unaussprechlich. Mir fehlen die Worte, was soll ich sagen? Glückselig machen, das ist auch nur ein Wort. Wir nennen es ja, wie du weißt, Satchitananda. Das sind auch nur Wörter. Das sind nur Wörter, das beschreibt ja nichts, oder? Aber es ist so überschäumend glücklich. Ich habe immer gesagt, wenn einmal, wenn dir sexueller Orgasmus glücklich gemacht hat oder mit einer Frau, einem Mann, einer Frau zusammenkommt und du hast einen sexuellen Orgasmus und beide sind so überschäumend glücklich erfüllt, eins, dann ist das ein Zustand, wo endlos andauert und 100 Milliarden, 100 Milliardenfach potenziert ist. Und hoch 108, sage ich jetzt, das ist unglaublich. Das ist, ich sage immer, guter Sex, wo beide so zufrieden sind, dass die Dualität aufgelöst wird. Und beide fühlen sich in dieser Einheit, in dieser Geborgenheit, in dieser gesehen werden, angenommen werden, geliebt werden. Wir wollen ja alle geliebt werden, niemand weggeschlagen werden. Es sind natürliche menschliche Bedürfnisse. Und das Erlebnis ist einfach so unglaublich viel intensiver. Und es dauert da zuerst mal 2 Wochen, Tag und Nacht, zweimal eine Stunde im buddhistischen Kloster. Und das Gefühl, das ist ja unglaublich. Wobei, ich kann nicht mal sagen, ich habe es erlebt. Es ist nicht mal so, dass ich kann nicht mal sagen, ich habe es erlebt. Und natürlich willst du das wieder erfahren, aber du fragst natürlich das alles Entscheidende. Ich weiss natürlich, wenn ich es wieder erleben möchte, dann hat das genau mit diesen Clashs zu tun, den 5 leidvollen Spannungen. Avidya, die grosse Unwissenheit, wer wir sind, hat 4 Kinder. Das erste ist Asmita, die Ichmacherin, das Ego, die alle Erfahrungen zu deinen eigenen macht. Du machst alles zu deinen Erfahrungen und dann bewertet der Mensch alles. Alles, was ihm widerfährt, bewertet der Mensch. Und was passiert? Er sagt, magisch, möchte ich mehr davon. Oh, magisch nicht, möchte ich nichts damit zu tun haben. Also das ist das Paar, die Kinder, Raga, Dvesha. Die Anhaftung an das, was ich mag, möchte ich haben. Die Ablehnung, Antipathie bis zu Hass gegenüber dem, was ich nicht mag, Dvesha. Buddha nennt es Gier und Hass, die zwei Grundübel der Menschheit, Gier und Hass. Im Yoga nennt man es Raga Dvesha. Mag ich nicht. Heißt eigentlich nichts anderes, oder bedeutet nichts anderes. Wenn ich es haben will, werde ich ganz bestimmt nie mehr dahin kommen können. Es ist völlig unmöglich. Und wie bin ich dahin gekommen beim ersten Mal? Eigentlich aus einem negativen Grund. Ich war ein Leben lang, ich hatte Angst vor allem, Angst vor Menschen, Angst vor. Ich war ein Bündel von Angst eigentlich, bis ich 19 war. Mit 19,5 habe ich Rucksack gepackt, bin nach England, in die USA, 2,5 Jahre gereist, war dann eben 6 Monate im Wald und habe mich vollkommen hingegeben. Hingabe. Dort 100% Hingabe. Ich hätte damals selbst mein eigenes Leben aufgeben können. Aus einem negativen Grund, weil ich ein Jahr zuvor war ich suizidal. Ich wollte mir so mit 18 circa das Leben nehmen. Hab etwas gesagt zu mir selber. Gott, wenn es dich gibt, das, was mir im Religionsunterricht beigebracht wurde, von Gott, was das sein soll, da glaube ich keine Sekunde dran. Das ist Blödsinn. Das kann nicht sein. Aber Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann zeig dich mir. Und ich hätte da mein eigenes physisches Leben ablegen können und bin in den Wald, ja, weil da keine Menschen waren. Da waren nur wilde Bären, Schakale, Wölfe. Da fühlte ich mich unglaublich wohl und hätte da mein Leben aufgeben können. Und dieses absolut totale oder dieser totale Hingebungsakt ist einfach so wichtig, um wirklich in die Tiefe gehen zu können. Und dann ist es passiert worden. Ich habe nämlich immer gesagt, es ist unglaublich, es ist mir passiert worden. Ich wurde abgeholt. Auf der letzten Stufe wurde ich abgeholt und ich habe es damals natürlich dann die Gnade Gottes genannt. Ich wusste damals nichts von Yoga, nichts von Meditation, weil ich war ja früher Leistungssportler. Ich wusste nichts von all dem. Es hätte mich wahrscheinlich nicht mal interessiert, obwohl ich unbewusst ein Leben lang als Kind in der Freizeit, in der Schule, überall die Technik des Tratak, also Trataka, angewendet habe. Unbewusst ist gerade das völlig abwesend in der Schule. Natürlich möchte man das wieder erleben. Das möchte man eigentlich dauerhaft erleben, in diesem Zustand zu sein, weil es gibt nichts Seligeres, Glückseligeres. Aber mir ist klar, dass ich, seitdem ich die Aufforderung, ich kriegte mehrere Aufforderungen von anderen Menschen und dann auch mit einer Stimme, die zu mir sprach, tönt jetzt vielleicht komisch, dass ich endlich Yoga unterrichten soll, nicht nur für mich leben soll. Ich sehe mich, als ich habe eine Aufgabe, die ich weiterhin gerne wahrnehmen will. Das erfüllt mich mit Sinnhaftigkeit. Aber ich hoffe schon, dass ich dann nicht so lange unterrichten werde. Also ich bin jetzt 64 und vielleicht bis 80, 90, wer weiß, dass ich mich irgendwann wieder zurückziehe. Und
Du
nochmals,
könntest
Entschuldigung.
dir vorstellen, nochmal in den Wald oder nochmal dich 6 oder 1 Jahr abzuschotten und nochmal in die Tiefe zu gehen, so wie du das damals gemacht hast. Also das ist nochmal möglich bei dir.
Jetzt merke ich gerade, du redest Schweizerdeutsch, habe ich jetzt gerade vorhin Hochdeutsch geredet.
Ja.
Ja, dann bin ich doch wieder auf Schweizerdeutsch zurück.
Genau.
Also, wenn
Das geht
ich immer auf
nicht.
Hochdeutsch unterrichte, falle ich ins Hochdeutsch oder ins
Ja.
Englische. Sorry, tut mir leid. Ja, natürlich, ich kann mir das vorstellen. Ich kann mir das vorstellen und ob ich nochmal im Wald gehe, so. Weil damals bin ich so naiv gewesen. Ich meine, ich habe Grizzlybären, Brunbären, Grizzlybärmutter mit Jungen, ich habe mit Wölfen gespielt, mit Schakal. Ich war einfach so naiv, ich bin so naiv gewesen. Aber ich war in so einem Frieden. Ich spreche jetzt trotzdem Hochdeutsch. Ich
Ja,
kann
mach's. Das ist für
nicht.
dich gerade.
Ich war in so einem Frieden in diesem Wald. Das merken die Tiere. Und das weiß ich. Weil, jetzt im Moment bin ich ein unglaublich zufriedener Mensch. Ich bin so selbstgenügsam, so selbstzufrieden. Im Moment reicht mir das. Aber natürlich hoffe ich, dass ich in diesem Leben mich nochmals zurückziehen werde. Höhle oder irgendwo, ein buddhistisches Kloster in Korea, wo ich ja 2 Jahre gelebt habe. Unglaublich schöne Gegenden. Ob das realistisch ist oder nicht, weiß ich nicht. Für mich weiß ich aber, dass ich äußere Stille brauche, um so tief nach innen gehen zu können. Hier bin ich ständig abgelenkt, weil hier habe ich 4,5 Jahres Teacher Training, das ich anbiete. Hier habe ich Yoga-Retreat-Wochen. Hier habe ich Workshops, die ich schreibe und organisiere und unterrichte. Hier habe ich zwar nur noch eine Klasse die Woche, das nur noch online. Aber das erfüllt mich natürlich mit einer Lebensaufgabe und das müsste ich alles hinter mir lassen und ich müsste mich auch äußerlich in die Stille zurückziehen. Und wo kriegst du heute noch Stille? Ja, vielleicht da, wo ich war oder in Alaska oder in einem Kloster in Sri Lanka, vielleicht im selben Kloster wieder, das gibt es noch, Schweigetradition, wo einfach kein Wort gesprochen wird, nie. Das ist so unglaublich wichtig, dass man kein Wort spricht, sonst ist man sofort wieder an der Peripherie, in der Wortbegrifflichkeit. Davon will ich mich ja lösen. Ich will ja in die Essenz hinter dem Wort. Du warst am Workshop letztes Mal, du willst in die Klangessenz, du willst in die Berührungsessenz, du willst in die Formessenz, du willst in die Geruchsessenz und die Geschmacksessenz, du willst in die Dhanmatras und dann über die Dhanmatras hinweg in die sogenannte Leere da hinten. Ich würde gerne die ganze Zeit da sein, denn ich hoffe, dass ich nie mehr kommen muss für ein nächstes Leben. Denn Leben, alles Leben ist Leid. Außer du bist ein Yogi geworden, aber hier gibt es keine Yogis. Hier gibt es Menschen, die Yoga-Anteile praktizieren. Ein Yogi oder eine Yogini ist ein Mensch, der die Philosophie in den Alltag so einfließen lassen kann, dass er oder sie von extrem schweren Traumata, Negativen aus der Vergangenheit, im Hier und Jetzt oder was auf dich zukommen wird, nicht mehr mustermäßig, gewohnheitsmäßig reagiert darauf, sondern ein, 15 Schritte zurücknimmt, das Ganze beobachten lernt, ohne darauf zu reagieren und sich dadurch frei macht und selbstgenügsam, selbstzufrieden den Alltag meistert, egal was da passieren mag. Egal was im Außen passiert, egal was im Innen passiert, das heißt aber nicht, dass du nicht zum Beispiel aktiv werden kannst und sinnvoll dich einsetzen. Wie wenn du Yoga unterrichtest, tust du was Sinnvolles. Wenn du anderen Menschen, denen es nicht so gut geht, hilfst auf eine Art und Weise oder dann nur schon deinem Nachbarn oder deinem Partner oder deinen Kindern, dann ist das ja Liebe. Oder? Es geht ja letztendlich nur um die Liebe. Es geht immer nur um die Liebe. Und das ist ja wichtig, dass du das im Alltag leben lässt. Nicht einfach für dich selbst genügsam zu sein, sondern in der Hoffnung, dass du das in die Welt hinausträgst. So wie Bodhisattva im Buddhismus, dass du freiwillig da bleibst. Und in diesem Sinne ist es eine Freiwilligkeit im Moment noch, wo ich sage, ja, ich glaube, ich werde noch gebraucht. Ob das so ist oder nicht, wer weiß. Ich werde noch gebraucht. Es erfüllt mich nach wie vor, Yoga zu unterrichten. Und es müssen nicht die früher 1000 Leute sein die Woche. Es, auch wenn es nur eine Person die Woche ist, ist das schon genug. Das möchte ich weiterhin machen. Aber ja, natürlich, wenn du da mal warst, ich wünsche mehr, als ich dahin kommen möchte, wieder. Wäre es mir lieber, alle Menschen würden dahin kommen. Alle Menschen würden das erfahren dürfen, was ich zweimal erleben durfte. Deshalb, das ist der einzige Grund, wieso ich Yoga anbiete. Das ist der
Denkst
einzige
du,
Grund.
dass über Psychedelika oder über andere Stoffe ähnliche Zustände erreicht werden können? Was denkst du darüber?
Ich glaube, dass gewisse Psychedelika wie LSD. Ich muss voraus, ich habe nie LSD genommen, nie Ayahuasca und all diese Dinge oder Magic Mushrooms. Das Problem darin besteht, wenn es du alleine für dich machst, ohne therapeutische Begleitung, kann es detrimental enden. Mach es, wenn du tun willst und musst, aber du wirst dadurch nicht in die Meditation kommen. 100% nicht, weil du brauchst einen klaren Geist. Du brauchst einen fokussierten, klaren Geist. Und das Problem, das, was du siehst da, du siehst tatsächlich dein Unbewusstes. Du siehst da ganz vieles. Die Leute berichten ja ganz unterschiedliche Dinge. Sehr positive, sehr negative oder neutrale Erlebnisse. Und das ist alles interessant. Aber die Menschen, die das machen, haben nicht gelernt, nicht mehr darauf zu reagieren. Oftmals, sie reagieren gewohnheitsmäßig auf gewisse Dinge. Wenn so groteske, schwierige Traumata hochkommen oder du Dinge siehst, wie sie beschrieben werden und du identifizierst dich damit, kann es sehr problematisch werden und du kannst in der psychiatrischen Klinik enden. Und deshalb sage ich, mach es unbedingt, wenn du machen willst. Ich habe keine Erfahrung damit, aber ich weiß, dass Menschen bei Depressionen und Angstzuständen und anderem sehr wohl sehr stark davon profitieren. Würde ich nur empfehlen, wenn du machen willst, aber nicht alleine. Aber Meditation wird dadurch nicht möglich sein, 100% nicht. Das kann ich mit absoluter Klarheit sagen. Aber es wird die Pandoras Box öffnen. Es wird die Schattenseite öffnen. Aber die gilt es ja zu integrieren.
Für ein Leben als Yogi hast du dich bewusst entschieden, dass du keine Familie hast oder willst? Oder ist das einfach nicht passiert?
Ja gut, früher wollte ich keine Frau haben, glaubte ich zumindest. Als ich dann zurückkam aus Indien, habe ich eine Ex-Schulkollegin getroffen. Es waren alle in dich verliebt, sage ich ja, weil ich der Scheue war, oder? ja, nein, natürlich hatte ich meine Erlebnisse, auch nicht zu wenige mit Frauen. Und immer nur wunderbare, ich muss sagen, immer nur wunderbarste Erfahrungen mit Frauen gemacht. Und es gab zweimal im Leben gab es eine Situation, wo ich dann im Nachhinein gesagt habe, hey, wenn jetzt daraus ein Kind entsteht, ich freue mich, Vater zu sein. Dann wäre es passiert. Und ich meine, die Menschen sagen immer, du wärst so ein toller Vater. Dann sage ich, oh, Du kennst den Spruch, Vater werden ist nicht schwer, Vater sein dagegen sehr. Aber ich glaube, dass ich mit den Einsichten, die ich erleben durfte, tatsächlich, heute wäre ich gerne Vater. Manchmal vermisse ich eigene Kinder, ich habe keine eigenen Kinder. Ich vermisse eigene Kinder. Ich glaube, ich könnte sie wirklich so führen, dass ich sie komplett individuell wachsen lassen könnte, aber mit ganz viel Liebe und Führung irgendwann einen sinnvollen Ort hinführen, wo sie gedeihen können, wie eine Lotusblüte aufblühen können. Das wünsche ich mir manchmal, weil in meinem Alter haben die meisten Enkelkinder, die sie betreuen. Und manchmal denke ich, oh, würde ich auch gerne. Nicht nur immer, ich bin ja, meine Kinder sind die Erwachsenen, die zu mir ins Yoga kommen. Und manchmal hätte ich gerne, und zweimal ist das passiert, ich habe gedacht, hey, dieses Kind ist aus absoluter Liebe geboren, dann wäre es das Schönste der Welt. Und mir hat mal eine Frau gesagt, Selma, dein Geburtsdatum zusammen, aber du wirst nicht auf 29 kommen. Wenn du auf 29 kommst, kannst du ein großer spiritueller Meister und gleichzeitig ein toller Familienvater sein. Das sage ich, damals war ich jung. Ja, Familienvater, nein. Sagt, zähl mal zusammen, und das war tatsächlich 29. Und die andere Frau, bei der ich das erlebt habe, in diesem Moment, der gedacht hatte, wow, wenn jetzt ein Kind daraus entsteht, ihr Geburtsdatum zusammengezählt ist auch 29. Es ist interessant, oder? Und da sagt sie, 2 und 9 gibt 11, dann kannst du großer spiritueller Meister sein und du kannst gleichzeitig Grihasta, also im Familienverbund leben und für die Gesellschaft da sein und Verantwortung übernehmen. Und jetzt im Nachhinein wäre ich fast froh, ich hätte ein Kind, weil ich habe so viel Zeit für mich, nebst allen meinen Yoga-Aktivitäten noch, habe ich viel Zeit für mich, wo ich mal gerne würde mit Kindern zusammen sein, weil ich bin fasziniert von jungen Menschen, wie viel sozial kompetenter die sind, als ich das damals war. Also vor 45 Jahren war ich 19, als ich ging. Und wenn ich mit jungen Leuten spreche, denke ich manchmal, die sind so viel sozial kompetenter, offener. Ich treffe so tolle Leute, denke ich manchmal, wow, die hatten irgendwie tolle Eltern oder tolle Schulzeit oder tolle Autoritätspersonen. Und manchmal wünschte ich mir, ich hätte Kinder oder Enkelkinder, die ich erleben darf. Ja, so wie du vielleicht. Du hast, glaube ich, auch Kinder, oder?
Ja, ich habe einen Sohn, ja.
Eben.
Ja, das ist eine große Freude, ja. Ja.
Schön, schön. Das ist halt etwas, weil ich habe so ein anderes Leben gelebt. Es ist nicht ein besseres Leben. Es ist nur anders. Es ist nie besser oder schlechter. Es ist einfach anders. Ich bin 17 Jahre gereist, habe dann begonnen, in Irland zu unterrichten. Und dann bin ich eigentlich, in Irland war ich dann mehr oder weniger integriert. Ich meine, da war ich die ganze Zeit am Unterrichten in eigener Yogaschule. Und dann Einladungen wieder im Ausland, die ich bis vor einigen Jahren auch immer wieder angenommen habe. Jetzt wegen der Fliegerei mag ich nicht mehr so alle Kontinente bereisen und da und dort unterrichten. Ich unterrichte lieber hier, wo ich bin und bleibe auch gerne hier. Klar, ich gehe noch 2 Wochen nach Kreta jedes Jahr, wo ich unterrichte, aber ansonsten bin ich gerne da, wo ich lebe, möchte ich auch wirken und ja, weiß ich nicht, wenn deine Frage war. Jetzt habe ich kurz ein Blackout.
Nein, wir waren einfach daran, über Kinder zu sprechen. Ja,
Okay.
vielleicht noch so ein bisschen zu deinem Tagesablauf. Du sagst, du hast viel Zeit. Das ist ja eigentlich etwas Schönes. Ich denke, es ist auch so, dass natürlich, ich spreche jetzt auch Hochdeutsch, wir älter werden und ja, so ein bisschen diese Rush-Hour ist bei dir jetzt vorbei, oder? Du sagst, du bist schon über 60. Wie sieht so ein typischer Tag aus im Leben von Bruno Dietzicker?
Gibt es nicht. Den typischen Tag gibt es eben nicht. Manchmal wünschte ich mir ja den typischen Tag. Also damals mit der Yogaschule hinter dem Open House, das war schon typisch. Am Morgen, da bin ich am Morgen 3:30 aufgestanden, 4 bis 7 Uhr Yoga, damals. Und dann, ja, ich meine, Socken waschen, einkaufen, kochen, essen, abwaschen, die ganz natürlichen Alltagsdinge, Yoga unterrichten, Lunch essen, Yoga unterrichten, am Abend Yoga unterrichten, um 11 oder 12 nach Hause kommen, Buchhaltung machen bis morgens um 3. Damals war ich irgendwie verrückt. 7 Jahre lang war ich da und da war ich eigentlich mehr eingespannt als die meisten Schweizerinnen aus der Top-Manager. Und heutzutage ist das anders, weil ich eben nicht mehr all diese Klassen gebe. Ich habe keinen eigenen Raum mehr, in dem ich unterrichte seit 3, 4 Jahren, glaube ich. Und heißt, ich habe viel Zeit. Wie sieht mein Tag aus? Ich stehe auf am Morgen, mache jetzt vielleicht nicht mehr 2,5 Stunden Yoga, manchmal 1,5, manchmal 2 Stunden, je nachdem, wie viel Pranayama ich mache. Ich mache halt mehr so spezifische Sachen für mein Ganda, für mein Energiezentrum zwischen Bauchnabel und Beckenboden. Ich mache so Mayurasana, ich atme viel, ich mache Bastrika, ich mache nicht mehr so Sessions wie Ashtanga-Vinyasa-Yoga, das ich ja in die Schweiz gebracht habe vor 27 Jahren, glaube ich, war es. Oder, ja, 98, genau. Das mache ich nicht mehr so Serien. Und dann, ja, dann gibt es, was mache ich? Jetzt im Winter koche ich mir einen Apfel mit Ingwer drin, mit Zimt, um zu wärmen, damit die Verdauung angeregt wird. Dann sitze ich auf dem Balkon. Ich habe eine wunderbare Landschaft, konnte mir ein Chalet kaufen in Vitznau, 300 Meter über dem Dorf und bin ganz alleine ohne Autozufahrt, sitze auf dem Balkon, verdaue meinen Apfel und schaue die Schneeberge an und genieße das einfache Sein, einfach selbstgenügsam zu sein und einfach das zu genießen, was ich auch habe, nicht nur das, was ich bin. Das genieße ich sowieso, auch das, was ich habe. Dankbar sein für alles. Ich bin jeden Tag dankbar für alles, was ich erleben durfte, für das, was ich habe. Von Augenblick zu Augenblick und nicht etwas anders haben wollen. Und spüren, was kann ich jetzt machen? Dann Mittagessen, kochen, Mittagessen, abwaschen, einkaufen gehen. Und abends dasselbe wieder kochen, dasselbe. Also ich bin Hausfrau, Hausmann, ich bin Psychotherapeut, Seelsorger, Physiotherapeut, Yogalehrer. Aber ich habe viel Zeit dazwischen. Ich gehe auch viel in die Berge, viel wandern und auch gerne alleine, weil ich nicht gerne spreche beim Wandern, weil ich dann wirklich in ständiger Kommunikation bin mit der Natur. Natürlich gehe ich auch gerne mit Menschen, die ich sehr gerne mag oder Frau, die ich liebe, dann ist das auch wunderbar. Das kennen wir alle. Aber am liebsten gehe ich alleine. Und dann kann ich nämlich mit allem eins sein, mit dem Gefühl, das ich habe. Es ist wie wenn ich Piano spiele, das ich vor ein paar Jahren erhalten habe. Ich habe nie gelernt, ich kenne keine Note, aber ich spiele, ich spüre, fühle, was ich fühle und dann suche ich die Töne und versuche die zu verbinden. Einfach solche Dinge mache ich, um einfach im Moment eins zu sein mit dem, was gerade da ist. Und dafür bin ich unglaublich dankbar, dass ich nichts anderes haben will, nichts anderes haben muss. Und so ist mein Alltag halt anders. Und natürlich muss ich Buchhaltung machen, Skripte schreiben für die Workshops, Skripte schreiben für die Ausbildung, 4,5-Jährige. Das ist schon eine Arbeit, aber vieles steht natürlich. Das geht nur um Umschreiben und Neues dazufügen, neue Erkenntnisse, neue wissenschaftliche Erkenntnisse und vor allem Schriften, alte Schriften. Was sagen die Schriften, die seit Jahrtausenden da sind und kaum jemand kennt? Diese Schriften möchte ich eigentlich, dass sie besser bekannt werden, weil da steht alles drin. Sogar die atomare Theorie stand schon vor 5000 Jahren auf den Palmblättern. Oder das ist nichts Neues. Natürlich war Einstein ein Genie. Ja, so sieht mein Alltag aus, immer wieder anders. Wie gesagt, gestern ging ich spontan in die Berge. Und Martini-Sommer, so unglaublich schön. Und dann komme ich abends spät zurück, koche mir was, gehe ins Bett, schlafe 6 Stunden. Vielleicht auch mal 8 heute. Früher waren es 2, 3 Stunden, heute sind es manchmal 8 Stunden. Warme Decke und oh, komm, du kannst dein Yoga auch von 7 bis 9 machen. Du kannst nicht um 6 aufstehen. So, ich habe keinen geregelten Ablauf, außer dass ich jeden Morgen Yoga mache, Yoga praktiziere, versuche Yoga zu leben und auch etwas stillsitze, aber das ist noch lange keine Meditation. Also ehrlich, ganz ehrlich, ich bin seit ich 24,5 war, seit ich das erlebt habe, nie mehr in einem Meditationszustand gewesen. Vielleicht einen Prozess, für einige Minuten vielleicht, aber das heißt, meine Güte, das sind ja 40. Das sind ja 39 Jahre. Seit 39 Jahren bin ich nicht mehr in diesem Zustand, aber dieser Zustand ist 24 Stunden täglich mit dir in jeder Körperzelle, obwohl die alle 7 Jahre komplett erneuert sind. Das ist immer mit und bei dir, auch wenn du närrisch dich benimmst, was ich manchmal tue. Dann sage ich, klopfe ich mir auf die Schulter, hey, du bist so ein Narr, du müsstest es eigentlich besser wissen. Aber sei lieb mit dir, es ist alles okay. Ich bestrafe mich nie für meine Dummheiten oder närrischen Tun als 64-Jähriger. Ich bestrafe mich nie, ich sage immer, hättest du besser wissen können, aber so what. Und dann liebe ich mich trotzdem dafür. Das ist diese Eigenliebe, die ich früher nicht hatte, weil ich halt auf eine gewisse Art und Weise aufgewachsen bin, die ich mir wieder zurückholen musste. Und die habe ich mir durch die zwei Erlebnisse zurückgeholt. Und seither sind die Erlebnisse immer da, sogar während des Schlafs. Es gibt keinen Tag, wo das nicht immer präsent wäre. Du weißt auch die ganze Zeit, dass du das bist und alles andere ist eigentlich etwas Fake News, wie wir heute sagen würden. Natürlich ist es nicht Fake News, dich gibt's ja. Die Melanie gibt's, dein Körper gibt's, deine Bilder im Kopf, deine Gedanken, Gefühle, Emotionen. Zum Glück gibt's die. Sonst könnten wir gar nicht miteinander leben. Zum Glück gibt's die.
Und wenn du jetzt noch deinen Schüler, Schülerinnen etwas mitgeben könntest, rückblickend auf dein Leben, was wäre so die Essenz daraus?
Die Essenz versuche ich in jede Klasse einfließen zu lassen, indem ich, wenn ich Asana auch mit ganz akkuratem Alignment unterrichte, ständig Philosophie einfließen lasse, weil ich dann glaube, dass die Menschen empfänglicher sind. Dass es nicht nur, wie wir sagen, Göschenen, Airolo, rechts rein, links raus oder Airolo, Göschenen, sondern dass es einsinken darf in die oder in den Menschen. Meine Klassenausbildung, Yoga-Retreat-Wochen, was immer, die sind voller Philosophie, weil ich gerne möchte, aber wir wissen darum, dass jeder den Weg selber gehen muss, dass jeder Mensch das erfahren darf, versuche ich, ein Fingerzeig Gottes anzubieten, sage ich jetzt mal, wo es hingehen könnte. Und das ist eigentlich das, was ich noch weitergeben möchte. Natürlich möchte ich allen dieselbe Erfahrung weiter können. Und da ist es dann dieselbe Erfahrung. Auf dieser Tiefe wird es für dich genau dieselbe Erfahrung sein. Vorher, im Prozess ist es eine andere Erfahrung, aber im Zustand der Meditation ist es genau dieselbe Erfahrung, das große Erwachen. Natürlich möchte ich das allen Schülerinnen mitgeben, im Wissen darum, dass das unmöglich ist. Weil der Weg musst du ja, den Weg musst du selber gehen. Und von daher, ja, ich denke, wenn ich es immer wieder wiederhole und neue Aspekte aus der Gita, aus Girandasa, mit der Hatha Pratipika, Patanjali, aus Nyaya, Vaisheshika, Mimamsa, Vedanta, Buddhismus, Jainismus, Charvak oder Epikur anbiete manchmal oder Platon oder Sokrates oder die Stoa, oder? Da lasse ich vieles einfließen, um den Menschen sich selbst näher zu bringen. Das ist eigentlich meine Art und Weise, wie ich gerne unterrichte. Und das möchte ich eigentlich weiterhin tun. Denn ich spreche in jeder Stunde von der Essenz. In jeder Klasse von der Essenz. Ob das so wahrgenommen wird oder nicht, weiß ich natürlich nicht. Aber ich denke, die, die bleiben, die, die nicht so lange bleiben, und jetzt denkt man wieder, wieso bleiben die so lange bei mir? Die müssten schon längst verstanden haben. Dann, wieso kommen die noch? Die müssten längst Anführungs- und Schlusszeichen auf eigenen Beinen stehen. Was mache ich denn falsch? dass die immer noch kommen nach 25 Jahren, denke ich, dass sie eigenständig genauso zufrieden und glücklich leben lernen, wie ich ihn auch in der schwierigen Lebenssituation. Die immer wieder auftauchen im Leben. Ich sage immer, das Leben ist ein Tag in der Schulbank. Nicht die Schulbank, die wir alle kennen. Playschool, Kindergarten, Primar, Sekundar, Gimmi, studieren. Nein, das ist keine wirkliche Lebensschule. Vom ersten bis zum letzten Atemzug sind wir in der Lebensschule. Und das Leben ist nichts als ein Tag in der Schulbank. Die Lektionen sind meist lang, die Pausen leider relativ kurz. Und Winterferien gibt es wegen Schneemangels auch nicht mehr extra. Also es wird immer schwieriger. Und mit dieser sinnlosen Social Media Informationsüberflutung würde ich eigentlich die Menschen gerne etwas mehr davon wegnehmen, hin zu sich selber führen, weil der Weg, die Türe zum Glück geht nicht nach außen, sondern nach innen auf.
Das ist ein schönes Schlusswort. Herzlichen Dank, lieben Bruno,
Sehr
für
gerne.
das Interview. Und du hast eine Homepage. Wie heißt die?
Pureyoga.ch. Pure,
Genau.
also das Englische Pure, Pure, Yoga, schreibt man, wie die meisten wissen, mit, wie sagt man auf Deutsch, Y. Yoga.ch, genau, da kann man alles nachschauen. Von Klassen, viereinhalbjährige Yoga-Ausbildung. Früher habe ich es genannt Yoga-Ausbildung. Da habe ich gemerkt, wenn ich Yoga-Lehrerausbildung schreibe, kriege ich viel mehr Anfragen. Aber eigentlich ist es eine Yoga-Ausbildung. Wirklich eine Yoga-Ausbildung. Es geht nicht darum, dass du einfach dann Lehrer wirst, weil wir haben genug Lehrerinnen. Es ist eine Ausbildung für dich. Die meisten gehen aber nachher sowieso unterrichten. Und da ist alles drauf, von Klassen, von Retreats, von Workshops, von allem anderen, etwas Philosophie auch, was dich im Yoga interessieren könnte. Genau.
Super. Danke dir.
Danke dir.
Herzlichen Dank auch dir daheim fürs Zuhören, fürs Dranbleiben. Danke Michael Krümins für die schöne Gitarrenmusik. Und dann bis zum nächsten Mal. Shanti, Shanti.